Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Podcast-Reihe Digitale Wege im Gesundheitswesen. Ich bin Sebastian Rubny und freue mich heute, das Gespräch mit zwei Gästen zu moderieren. Wir werden heute im Trialog über das Thema Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheitswesen sprechen. Dazu möchte ich zunächst meine beiden Gäste in aller Kürze vorstellen. Professorin Dr. Claudia Wiesemann ist Professorin an der Universitätsmedizin Göttingen. Wir haben sie schon einmal in der zweiten Episode dieses Podcasts gehört, denn sie leitet das Teilprojekt 3 des Pandora-Forschungsverbundes. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, empfehle ich dort einmal reinzuhören. Professorin Wiesemann hat in zahlreichen Projekten geforscht und zahlreich publiziert. Für diese Folge erscheint es mir besonders wichtig zu erwähnen, dass sie einen Forschungsschwerpunkt in Autonomie und Vertrauen in der modernen Medizin hat. Außerdem ist sie Herausgeberin eines Sammelbandes zur Patientenautonomie, der sich mit den theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen auseinandersetzt. Ideale Voraussetzung für unser Gespräch über Datenschutz und Datensicherheit. Als zweiten Gast darf ich Doktorin Wiebke Papentin begrüßen. Frau Papentin ist ausgebildete Rechtsanwältin, Mitautorin eines Kommentars zum Kreditwesengesetz und setzt sich vielfältig ehrenamtlich ein. Unter anderem ist sie Mitglied im Patientinnenbeirat unseres Pandora-Forschungsprojekts. Welche Aufgaben der Patientinnenbeirat erfüllt, können Sie ebenfalls in einer weiteren Episode dieses Podcasts nachhören. Frau Papentin wurde 1988 mit bereits 20 Jahren mit Morbus Wilson, einer seltenen Stoffwechselerkrankung, diagnostiziert, bei der die Leber das mit der Nahrung aufgenommene Kupfer nicht verstoffwechseln kann und sich deshalb dieses im Körper anreichert. Mittels lebenslanger Medikamenteneinnahme kann dieser Prozess ersetzt werden. Je nach Zeitpunkt der Diagnose bleiben gegebenenfalls Schäden in Leber und anderen Organen. Dr. Wiebke Papentin ist seit 2016 Vorsitzende des Morbus Wilson Vereins, den es bereits seit 1990 gibt und der aktuell über 680 Mitglieder hat. Im November letzten Jahres wurde sie bei der Mitgliederversammlung der Allianz chronisch seltener Erkrankungen oder auch kurz ACSE in den Vorstand gewählt. Die ACSE gibt es seit 2004. Sie umfasst als Dachverband mehr als 130 Patientinnenorganisationen, darunter auch den Morbus Wilson e.V. Um die Partizipation von Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe zu stärken, ist sie sowohl im europäischen als auch im deutschen Referenznetzwerk für seltene Krankheiten aktiv, um das europäische Referenznetzwerk auch national mit Vertretern und Vertreterinnen abzubilden. Wir sind bei Ihnen also in guten Händen, wenn es heute um rechtliche Auseinandersetzung und Partizipation von Patientinnen und Patienten geht. Professorin Wiesemann, wenn es um Vertrauen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit geht, denke ich erst einmal an technische Lösungen, also Verschlüsselung von sensiblen medizinischen Daten, Firewalls, Antivirenprogramme und so weiter. Sie haben sich im Pandora-Teilprojekt auch mit Vertrauen bei digitalen Projekten und der Frage, wie Vertrauen in Forschung mit medizinischen Daten erlangt werden kann, beschäftigt. Geht es dabei vor allem tatsächlich um technische Lösungen oder sind es die menschlichen Faktoren, die sozialen Faktoren, die für eine gute Vertrauensbasis entscheidend sind?
Technische Lösungen sind sehr wichtig, denn die können uns einfach Arbeit abnehmen und auch das Denken erleichtern. Wenn ich eine gute Verschlüsselung habe, dann habe ich schon mal die Basis dafür, dass Daten nicht unrechtmäßig von Dritten verwendet werden können. Aber natürlich sind immer auch Personen involviert in die Nutzung von Daten. Und das große Problem bei so einem einer Datenverwendung im großen Maßstab ist, dass ich ja die individuellen Personen gar nicht mehr kenne, die da am Ende vielleicht mit meinen Krankheitsdaten hantieren werden. Und dass deswegen individuelle Vertrauensverhältnisse nicht mehr funktionieren. Das macht uns ja gerade so unruhig und besorgt, wenn es um diese Themen geht. Und dann muss etwas an die Stelle dieses individuellen Vertrauens treten. Und das ist in erster Linie Organisations- und Institutionsvertrauen. So funktionieren moderne Gesellschaften heutzutage. Unsere Welt ist ja zu komplex geworden, dass wir das dann immer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir müssen darauf vertrauen können, dass die Institutionen und Organisationen, die in unser Leben eingreifen, dass die auf einer verlässlichen, auch letztendlich ethisch nachvollziehbaren Basis arbeiten. Und deswegen ist es etwas so wichtig, dass auch gemeinnützige Organisationen beteiligt sind an der Datennutzung, weil wir dort eher davon ausgehen können, dass die auch im Interesse des Gemeinwohls handeln und unsere Interessen nicht in Frage stellen.
Also verstehe ich Sie richtig, dass technische Lösungen wichtig sind, aber nicht nur, dass es auch um Vertrauen zwischen Personen geht, die involviert sind, aber vor allem eben auch die Organisationsstrukturen oder die Art und Weise, wie mit Daten umgegangen wird, wie oder die Datenweitergabe organisiert ist, welche Prozesse dabei involviert sind.
Ja, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Organisationen, die eingebunden sind, nehmen wir mal, das sind die Krankenkassen, das sind die Arztpraxen, die Universitäten, etwa auch, dass das Organisationen sind, die sich selbst bestimmte Maßstäbe gesetzt haben des eigenen Handelns, die wir nachvollziehen können, die auch glaubwürdig sind. Und diese Maßstäbe, die beruhen eben etwa darauf, dass sie technische Sicherheit garantieren auf der einen Seite, aber dass sie auch einen vertrauensvollen Umgang mit den Daten garantieren auf der anderen Seite. Das holt jetzt eben die Ethik ins Boot. Können wir das nachvollziehen, welche Maßstäbe hier gesetzt sind, auch rechtlicher Natur etwa? Ist das glaubwürdig? Ist das transparent? Das wird sicher ein sehr wichtiger Faktor dafür sein, dass tatsächlich am Ende auch Patientinnen und Patienten ihre Daten spenden können.
Das eine ist, dass man ja das Vertrauen hat, dass die Daten in guten Händen sind oder gut mit ihnen umgegangen wird, wenn man Daten spendet als Patientin und Patient. Das andere ist vielleicht, dass man ja die Frage, warum man eigentlich motiviert sein sollte, Daten zu spenden, da will ich jetzt mit meiner nächsten Frage hin. Klar, sensible medizinische Daten sind sehr wertvoll für die Forschung, für die Erforschung von Krankheiten, an Medikamenten, aber auch Gesundheitsversorgung. Und da ist das Interesse hoch, die Patientinnen und Patienten zu motivieren, zu spenden. Manche, das haben Sie in Ihrem Teilprojekt, glaube ich, herausgefunden, sind motiviert über das Gefühl der Solidarität oder Solidarität spielt eine große Rolle. Aber ja, was halten Sie, vielleicht auch Sie beide, davon, von Benefits für Spenderinnen und Spender? Also, dass Sie einen besonderen Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, etwa besondere Zusatzversicherung, der über den Versichertenstatus hinausgeht, was der Patient oder Patientin mitbringt.
Ich glaube, wenn, dann müsste man sich entscheiden, entweder für so eine Situation des individuellen Nutzens, des individuellen Benefits, wäre die eine Möglichkeit, dann müsste man allerdings auch daran denken, dass das sozusagen grundsätzlich diesen Gedanken des solidarischen füreinander Einstehens unterminiert. Deswegen würde ich die andere Lösung präferieren, nämlich zu sagen, wenn ein System, das tatsächlich auf Solidarität beruht, und das bedeutet eben gerade nicht, dass Einzelne sich hervortun können, indem sie besondere Gratifikationen bekommen, sondern das System als solches profitiert von den Datenspenden. Das ist ja der Grundgedanke der Solidarität. Ich weiß nicht, ob ich am Ende der Nutznießer etwa einer Datenspende werden kann oder nicht, ob ich später im Leben etwa mit einer Krankheit davon profitieren kann. Und aus dieser Gleichheit der Lebenssituation, die Gleichheit, die daran besteht, dass wir alle von einer schweren Krankheit getroffen werden können und alle dann irgendwann mal auf Unterstützung von anderen angewiesen sind. Aus dieser Gleichheit heraus entsteht ja ein meines Erachtens viel stärkerer Gedanke und auch ein viel potenteres System der Gefahrenabwehr und der gegenseitigen Fürsorge.
Meinen Sie, also man könnte Patientinnen und Patienten auch im Solidaritätsgedanken stärken, vielleicht auch bewusst stärken, indem man die Wichtigkeit von Forschung mit medizinischen Daten besonders betont in Aufklärungsgesprächen vor der Frage nach Wende von Daten? Oder was wären Ansätze, um Solidarität zu stärken?
Ich denke mir, das ist doch vielen Patientinnen und Patienten jetzt schon klar, dass wir haben ja schon ein solidarisch organisiertes Gesundheitswesen, da geht es ja schon los. Wir sind es gewohnt, unser Organspendesystem ist solidarisch aufgebaut. Und natürlich kann man das Ganze nochmal deutlich machen, kann man sagen, warum auch Daten für eine solche wechselseitige Unterstützung in der Not eine wichtige Ressource sind. Das ist nie verkehrt, das immer wieder zu betonen. Aber im Grundsatz ist das, glaube ich, etwas, was den Menschen sehr, sehr liegt. Das realisieren sie ja schon im Rahmen der Familie. Auch schon da gibt es ja solche solidarische Unterstützungssysteme.
Frau Dr. Farpentin, würden Sie da zustimmen, dass der Solidaritätsgedanke schon sehr, sehr groß ist? Und ja, dass es eigentlich eher um ethische oder datenschutzrechtliche, sicherheitstechnische Aspekte geht?
Ja, ich denke, die Solidarität ist auf jeden Fall da. Das zeigen ja auch Umfragen. Man darf aber nicht vergessen, also wenn man jetzt über Benefits spricht, wie Sie das eben gesagt haben, dass das ja kollidiert mit der Freiwilligkeit. Ja, je größer der Benefit, desto größer der Druck dann auch, das dann zu machen, um den Benefit zu erreichen. Ja, wenn Sie über Behandlungen reden, könnte das ja im schlimmsten Fall dazu führen, dass nur der einen Organspendeausweis hat, zum Beispiel Organ transplantiert wird, ne? Also in der Konsequenz. Und das ist dann aus meiner Sicht dann keine freiwillige Entscheidung mehr. Soweit ich weiß, gibt es Studien dazu, dass eigentlich eine gute Aufklärung zu solchen Datenspenden auch eine sehr hohe Einwilligungsrate nach sich zieht. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt direkt, wie das bei manchen Krankenhäusern ja immer noch leider ist, direkt im Vorraum, ich sag mal, eine Anmeldung passiert zu einer ganz anderen ärztlichen Behandlung oder ob das in einem separaten Raum passiert, wo man den Eindruck hat, man hat mehr Ruhe und kann darüber in Ruhe nachdenken und dann die Entscheidung fällen.
Ja, da wären wir schon bei der Frage nach der Aufklärung, die, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur digital stattfindet, sondern auch analog. Können Sie das nochmal zusammenfassen, welche Formen der Aufklärung es bereits gibt?
Also ich kann Ihnen sagen, was ich gehört habe, was passiert. Das ist sicherlich nicht vollumfassend. Was ich für sehr kritisierenswert halte, ist, wie es mir zugetragen wurde bei Aufklärung von Studien, für Studien, dass man eben im Grunde ins Krankenhaus kommt mit einer seltenen Erkrankung, wo der Bedarf an Daten natürlich im Verhältnis noch höher ist. Sie kommen mit einem, ich sag mal, Armbruch, haben eine seltene Erkrankung, die was ganz anderes ist. Und dann schiebt Ihnen ein sehr aktiver junger Arzt noch so ein 12-Seiten-Konvolut unter und sagt, dürfen wir Ihre Blutwerte auch für meine Studie XY gebrauchen. Das halte ich für sehr zweifelhaft, ob das nett ist. Ja, also da setzen Sie jemanden unter Druck, der eigentlich schon in einer Leidenssituation ist, der eigentlich nur schnell behandelt werden will, also das Ganze schnell vom Tisch haben möchte. Sehr unter Druck und das ist aus meiner Sicht keine freiwillige Entscheidung. Dann gibt es Leute, die dann Umfragen machen und sie dann ihnen das zuschicken, was sie eigentlich planen, auch ihre Einwilligungserklärung schon damit schicken, dann können Sie sich das in Ruhe zu Hause überlegen und dann ist das aus meiner Sicht eine faire Sache. Ja, wenn Sie Fragen haben und da steht noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail, dann können Sie die loswerden. Dann kann man sagen, das ist freiwillig, das ist gut überlegt und dann ist das wunderbar. Aber das ist nach dem, was ich höre, nicht der Alltag leider.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, auch aus persönlicher Erfahrung, dass es nicht nur darum geht, was in der Information steht, sondern dass auch der Kontext und die Situation entscheidend ist, in der die Patientin oder Patient ist. Und tatsächlich, ja, wenn man ins Krankenhaus kommt und eine Verletzung hat, dann will man natürlich möglichst schnell behandelt werden oder, wie Sie sagen, die Zettel auch vom Tisch haben, weil man das Gefühl hat, ich bekomme hier Zettel, ich muss die unterschreiben und es dann geht's weiter, ist dann darf ich in den nächsten Behandlungsraum und ja, dann unterschreibt man das und liest sich das unter Umständen gar nicht vernünftig durch.
Da sind wir ja natürlich als Juristen so ein bisschen selbst schuld. Ne? Wir haben den Leuten gesagt, sie müssen über alles aufklären. Und das machen sie dann und meinen, sie sind damit diese Pflicht los, so abgehakt und weiter im Kontext. Das ist aber sicherlich nicht das, was die Juristen damit bezwecken wollten, um es mal ganz scharf zu sagen. Ja, also bezweckt ist einfach, dass der Patient das Gefühl hat, er wird hier nicht überrumpelt.
Jetzt könnte man aus der anderen Perspektive natürlich sagen, Aufklärungsgespräche, das braucht Zeit oder auch ja überhaupt das vernünftige Lesen, Durchlesen, Verstehen, um was es geht. Besteht dabei nicht ein Risiko, dass das Gesundheitssystem noch weiter belastet wird?
Also ich finde es unfair, da über Kosten zu sprechen. Denn letztendlich ist, wenn ich eine freiwillige Entscheidung weiter nachdenke, dann ist es halt so. Dann sind das aus meiner Sicht Demokratiekosten. Die Demokratie hat hier entschieden, die Mehrheit ist davon nicht betroffen. Es gibt Problematiken für selten Erkrankte, die anders sind als das, was die Mehrheit hat. Aber die Mehrheit schützt in der Demokratie eben auch die Minderheit. Und für die Minderheit ist es eben nötig, bestimmte Zusatzschutzmaßnahmen einzuziehen. Und so sehe ich das hier auch. Also wir haben viele Patienten, für die es überhaupt kein Problem besteht, wenn wir jetzt weitergehen mit den Daten, zurückverfolgt zu werden, weil sie so viele häufige Erkrankungen haben, dass das einfach nicht machbar ist. Bei einer seltenen Erkrankung und bei einer ultraseltenen sowieso, ist das ganz anders. Da habe ich ganz andere Problematiken, die ich im Kopf durchrechnen muss. Und zumal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch für meine Kinder entscheiden soll. Also viele seltene Erkrankungen sind ja jetzt nicht mehr tödlich, sondern sie haben, wenn sie früh behandelt werden, eine gute Aussicht auf ein völlig normales Leben. Und was machen sie denn, wenn die Eltern im jungen Alter unaufgeklärt in alles eingewilligt haben? Dann kriegen diese Patienten, wenn sie ein normales Leben führen, am Ende nicht eine Lebensversicherung mehr. Da können sie sicher sein, obwohl sie von Kind auf untersucht wurden und im Zweifel nach einer Heilung vielleicht sogar ein viel gesünderes Leben führen als Leute, die immer gesund waren. Ja, also ich beobachte das bei mir. Ich bin mit 20 diagnostiziert worden. Ich werde jedes Vierteljahr kontrolliert. Was meinen Sie, wie diszipliniert Sie dadurch werden? Das ist wie, wenn man regelmäßig zum Zahnarzt geht. Da achtet man einfach auf bestimmte Sachen. Deshalb glaube ich, wenn wir jetzt zurückkommen auf die Einwilligung, dass es extrem wichtig ist, dass da die Einzelfälle einzeln auch behandelt werden und dass da auch eine individuelle Aufklärung dann erfolgen muss. Und die ist höchst wichtig zum Schutze der Rechtsgüter dieser Patienten.
Ja, ich stimme Ihnen da auf der einen Seite zu, Frau Papentin. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass große Datensätze gar nicht leicht unter diesen Bedingungen generiert werden können. Und wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig es sein kann, ganz kurzfristig Daten über Hunderttausende von Personen zu erhalten, etwa um die Wirksamkeit der Impfung nachzuvollziehen, nur mal ein Beispiel zu nennen. Und insofern ist dieses Gesundheitsdatennutzungsgesetz meines Erachtens auch als positiv zu bewerten, weil es erlaubt, anonymisierte Patientendaten zu nutzen, ohne jeweils immer auf individuelle Einwilligung zurückzugreifen. Voraussetzung ist hier natürlich tatsächlich, dass ein Schutz der persönlichen Daten der Patientinnen und Patienten immer noch gewährleistet ist. Und das heißt, es muss auch eine gesicherte Anonymisierung solcher Datensätze vorliegen. Da kann man meines Erachtens tatsächlich von der individuellen Einwilligung abweichen. Unter solchen Bedingungen es ist einfach der Nutzen, der dann für die Allgemeinheit entsteht, doch so groß, dass sozusagen dieser kleine Schaden, der darin besteht, dass ich nicht individuell gefragt worden bin, dass der ausgeglichen wird.
Also ich gebe Ihnen recht, in der Pandemie sehe ich das auch ein bisschen eingeschränkter. Aber wir reden hier nicht über die Pandemie. Wir reden hier, der Zweck dieser Gesetze ist eigentlich, die Forschung zu betreiben, und zwar allgemein. Das hat nichts mit irgendwelchen Schnellmaßnahmen zu tun. In Notfällen und in Pandemiezeiten, das ist alles ein Sonderfall aus meiner Sicht. Wir reden hier über die allgemeinen Fälle, wo wir eigentlich nur wegen eines Beinbruchs ins Krankenhaus kommen. Und in dem Falle sehe ich das sehr spezialisiert.
Ja, ja, ich meine, immer wenn es einen individuellen Kontakt mit einem Patienten, einer Patientin gibt, finde ich, dann muss diese Mensch auch individuell gewürdigt werden und seine Einwilligung auch eingeholt werden. Aber ich würde schon widersprechen wollen, dass es sich nur um solche extreme Notfälle wie Pandemien handelt. Wir können mit den Krankenkassendaten etwa sehr viel besser erforschen, wie bei großen Volkskrankheiten sich das Nebenwirkungsprofil von Medikamenten verteilt etwa. Ob es spezifische PatientInnengruppen gibt, die besonders häufig unter Nebenwirkungen leiden etwa. und die dadurch schon im Vorhinein besser identifiziert werden können. Also hier gibt es eine ganze Menge an Anwendungsbereichen, auch für seltene Erkrankungen, weil hier natürlich ein größerer Pool erreicht werden kann, wenn man etwa die Daten einer großen Krankenkasse zusammenfassen könnte. Also diesen Gewinn sehe ich ganz klar. Und da würde ich auch denken, ist eine Nutzung ohne individuelle Einwilligung gerechtfertigt.
Jetzt haben Sie bereits beide auf das neue Gesetz angespielt, über das ich mit Ihnen heute sprechen wollte. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Ich möchte für unsere Hörerinnen und Hörer dazu einen kurzen Einblick geben, was es mit diesem Gesetz genau auf sich hat. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist seit 26. März diesen Jahres in Kraft. Kern des Gesetzes ist die erleichterte Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. Ab 2025 wird darüber hinaus die elektronische Patientenakte für alle Versicherten bereitgestellt. Das bedeutet die Bereitstellung aller medizinischen Daten für die behandelnden Gesundheitsinstitutionen. Laut Bundesministerium für Gesundheit sollen damit Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden. Kern des Gesetzes ist die erleichterte Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. Das Bundesministerium schreibt dazu weiter, dass eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten eingerichtet wird. Diese soll die bürokratischen Hürden abbauen und den Zugang zu Forschungsdaten erleichtern. So können Forschende Gesundheitsdaten aus verschiedenen Datenquellen auch zu verschiedenen Forschungszwecken miteinander verknüpfen. Die Daten werden allerdings weiterhin dezentral gespeichert, indem die Daten am bisherigen Ort gespeichert bleiben und lediglich spezifisch für den jeweiligen Forschungsantrag in einer sicheren Verarbeitungsumgebung zugänglich gemacht werden. Soweit das Bundesministerium für Gesundheit. Professorin Wieselmann hat eben darauf verwiesen, dass das Sammeln von solchen großen anonymisierten Datensätzen, wie beispielsweise Krankenkassendaten, einen großen Gewinn verspricht. Gerade in der Erforschung von seltenen Krankheiten ist mit größeren anonymisierten Datensätzen vielversprechender zu forschen als mit Daten von einzelnen Patienten. Sie hält an dieser Stelle die Nutzung von Daten dafür auch ohne individuelle Einwilligung.
Also aus meiner Sicht ist das nicht so. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Ich glaube aber, das liegt vor allem daran, dass ich eben auch, wenn wir über Vertrauen reden, nicht so ein großes Vertrauen in die jetzige Struktur der Daten habe. Also ganz ehrlich, die Kontrolle ist in diesem Gesetz so gut wie gar nicht vorgesehen. Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass die Kontrolle besser wird. Wir haben jetzt immerhin eine Strafvorschrift im Gesetz, aber wenn wir ehrlich sind, das ist ein Vergehen. Bestrafung ist relativ harmlos immer noch. Und wenn wir jetzt so überlegen, was wir schon in der Pandemie erlebt haben, dass das Land Berlin über Dr. Lipp Daten Termine vergibt, also das ist ja eine private Institution, und dann eben dort Daten abgeflossen sind, dann ist das einfach nicht okay. Und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass die jetzt großartige Probleme deshalb gekriegt haben oder denen der Auftrag entzogen wurde. Und deshalb bin ich sehr skeptisch, ob das in der jetzigen, also Stand heute, bis Anfang 25 so weit standardisiert werden kann, dass dieser Schutz und dieses Vertrauen so hoch sein kann.
Ja, es ist extrem wichtig, dass gerade Sie als Vertreterin von großen oder von vielen PatientInnenorganisationen in der Akte, dass Sie in dieser Richtung Druck machen. Tatsächlich, müssen alle Bestandteile funktionieren. Es muss die technische Sicherheit gegeben sein. Es muss ein Vertrauen gerechtfertigt sein aufgrund von klaren ethischen und rechtlichen Standards der beteiligten Organisationen. Nur dann kann man eben auch ein solches Gesundheitsdatennutzungsgesetz rechtfertigen. Aber es lohnt sich meines Erachtens, zu versuchen, in diese Richtung zu gehen und diesen Weg glaubwürdig zu beschreiten. Denn der Gewinn, der dann wiederum an alle Patientinnen und Patienten zurückgegeben wird, der könnte sehr groß sein.
Ja, die Achse hat ja dem Ganzen auch grundsätzlich zugestimmt, ne? Wir bewegen uns in unserer Stellungnahme ja eher auf dem, ja, bei individuellen Fragen, die gelöst wurden, wo wir sagen, wir hätten es anders gelöst oder wir würden da auch nachbessern wollen. Also grundsätzlich wissen wir ja alle, dass gerade die Patienten mit seltenen Erkrankungen ein großes Interesse daran haben, dass die Daten dann auch geschützt, am besten von gemeinnützigen Organisationen, wie Sie das ja eben auch schon sagten, verwendet werden, ja.
Ja, auch an die Gruppe der Personen mit stigmatisierenden Erkrankungen muss man hier denken, etwa eine HIV-Erkrankung, die ebenfalls besonderen Schutz benötigen. Und das muss mitbedacht sein in einer solchen Konstruktion.
Da würde ich gerne einhaken. Das finde ich ein sehr wichtiges oder sehr interessantes Beispiel in Bezug auf Erkrankungen mit HIV, weil es dabei nicht nur um den Befund der Erkrankung geht, der als Daten auftaucht, sondern auch automatisch der Medikationsplan oder Abrechnungen, an was eine Patientin oder Patient vielleicht erstmal gar nicht denkt, dass auch wieder dieser Weitergabe widersprechen muss, wenn man nicht möchte, dass eine Zahnärztin oder Zahnarzt oder andere Institutionen von der HIV-Erkrankung erfahren, wegen Stigmatisierung. Das zeigt, dass es sehr, dass eine gute Aufklärung und übersichtliche Aufklärung wirklich wichtig ist.
Die haben da auf ihrer Webseite, ich weiß nicht, ob das jetzt schon veröffentlicht ist, aber das ist geplant, eine ganz große Aufklärungskampagne, wo eben genau das, was sie sagen, gesagt wird, es reicht nicht. Nur einen Widerspruch bei diesen vielen, was mir irgendwie auch nicht klar war, dass ich da mehrere Widersprüche gegebenenfalls erheben muss, zu erheben, sondern wenn, dann muss man das ganz strategisch angehen, weil sonst eben um die Ecke das Ganze trotzdem sichtbar ist.
Also wir sprechen jetzt von der elektronischen Patientenakte, die es auch ermöglicht, dass Patientendaten einfacher in die Forschung eingespeist werden. Und das ist dann der Normalzustand. Man kann aber verhindern, dass das geschieht, indem man Widerspruch einlegt. Und dieser Widerspruch, der kann eben auch hakelig sein. Also das reicht eben nicht aus zu sagen, ich widerspreche, dass da bekannt wird, dass ich eine HIV-Infektion habe, sondern allein die Tatsache, dass ich immer wieder eine Spezialpraxis aufsuche, um mir dort meine Lebenszeit einzunehmenden Medikamente abzuholen. Allein das kann schon sozusagen entlarvend sein. Und insofern muss natürlich der Widerspruch an mehreren Ecken und Enden eingelegt werden. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht ganz befriedigend gelöst, dass hier wirklich auch echte Vertraulichkeit gewährleistet ist bei solchen spezifischen Erkrankungen mit großem Stigmatisierungspotenzial. Also hier ist ganz sicher auch noch Nachbesserungsbedarf. Vermutlich ist das aber, glaube ich, so, dass wir manche Dinge immer in der Praxis erfahren müssen und darauf setzen müssen, dass hier auch der Gesetzgeber sensibel bleibt und eben auch bereit ist, sich für die Interessen von Minderheiten mit viel Nachdruck einzusetzen.
Und das heißt dann auch, transparent und barrierearm zu kommunizieren. Weil Sie gerade die deutsche AIDS-Hilfe angesprochen haben. Ich fand da einen Kommentar ganz, ganz hilfreich, dass er Vorschlag kam, die Informierung der Patientinnen und Patienten über die Weitergabe von medizinischen Daten könnte analog erfolgen oder ähnlich wie bei einem Valomat. Also beim Valomat ist es ja so, dass man bestimmte Fragen gestellt bekommt zu irgendwelchen politischen Überzeugungen oder Einstellungen, sogar so ganz konkret, wie man zu einer bestimmten Sache steht, und am Ende bekommt man dann die Auswertung, mit welchen Parteien man übereinstimmt. Und das könnte man jetzt übertragen, indem man sagt, ja, wollen Sie, dass Ihre medizinischen Daten Zahnärztin oder Zahnarzt weitergegeben werden? Und wenn man dann quasi Nein angeben würde, würde man den Vorschlag bekommen, dann müssen Sie Folgendes tun, dann müssen Sie folgende Opt-out-Varianten anwählen. Und zwar nicht nur eben den Befund, sondern eben auch Abrechnungsdaten,
wenn ich da was einwerfen darf, ich habe vor 2 Jahren an einem anderen Projekt teilgenommen, das Werteradar heißt, und die hatten sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass sie so ein virtuelles Interface schaffen, wo sie diese Einwilligungen eben hinterfragen. Und ich finde, das ist auch eine Option, zu sagen, also wenn du hier das anklickst und das, also wenn ich das jetzt anklicke im Netz, dann poppt ein Feld auf und sagt, mit dieser Einwilligung hast du 1, 2, 3 erlaubt. So dass einem auch nochmal bildlich klar wird, was das eigentlich heißt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, nochmal das Ganze rückgängig zu machen. Ja, also nicht nochmal hinzulaufen oder was auch immer. Man kann ja auch jetzt schon widerrufen, aber also das eine, den Widerspruch widerrufen sozusagen. Aber wenn ich nochmal hingehen muss, dann mache ich es im Zweifel nicht. Wenn ich aber das auf meinem Handy habe oder auf einem Tablet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann nochmal genauer darüber nachdenke. Ich finde, das ist auch eine Option, das so zu machen.
Mhm. setzt aber auch wieder voraus, dass es sich ja schon um eine Generation handelt, die mit Leichtigkeit solche digitalen Instrumente nutzt, Frau Papenthien. Und wir werden ja krank ganz oft erst, wenn wir alt sind und sind dann vielleicht doch nicht so geübt im Nutzen solcher technischer Geräte. Wie sieht es da aus im Bereich der Patientinnen und Patienten? Haben Sie da einen besseren Einblick?
Also nach meiner Ansicht treffen Sie da genau den Punkt. Meine persönliche Auffassung ist, dass auch ich schon abgehängt bin, obwohl ich mich eigentlich mit diesen Sachen schon befasse. Es ist einfach so, dass wir nicht digital native sind. Und wenn wir jetzt krank sind, dann kommen wir auf unsere, ich sag mal, Grundfunktionen zurück. Und das ist dann halt leider nur hören, sehen und das war's. Ja, also dann brauchen wir einen, der uns hilft. Und auch jetzt schon, würde ich behaupten. Also dafür muss ich gar nicht alt werden. Deshalb finde ich, das ist ja eigentlich auch überall so propagiert worden, dass es eben sowohl analog als auch digital erfolgen muss, und zwar für alle. Und muss man sich dann eben überlegen, ob man da wieder weiterführende Informationen für den Fall, dass es mir irgendwann besser geht, einfach ins Netz stellt. Ich glaube, das kann dann jeder, wenn er wieder gesünder ist, vielleicht machen oder jemanden beauftragen, das für ihn zu tun. Aber ich finde das essentiell, dass es schriftlich erfolgt. Ich sehe das jetzt bei meiner Bank, wird einfach, poppt ein Fenster auf und dann steht da drin, ab September können Sie dieses Programm nicht mehr nutzen. Aber mir zeigt keiner, wie es geht. Und jetzt sitze ich da und werde im September abgehängt. Und ehrlich gestanden, meine Kinder sind da jetzt auch nicht die Option. Die haben da auch keine Lust zu. Die helfen mir da nicht. Ja. Und die Bank, da brauchen Sie gar nicht anzurufen. Das ist alles mit FAQs. Und wenn Sie die FAQs nicht verstehen, dann haben Sie Pech gehabt.
Ich muss schon das Wort FAQ verstehen.
Ja. Jetzt haben Sie schon in den letzten Gesprächsbeiträgen viel erzählt über das neue Gesundheitsdatennutzungsgesetz und auch die elektronische Patientenakte. Ja, dazu würde ich gerne noch einen Teil einspielen für unsere Hörerinnen und Hörer, um Sie abzuholen und mitzunehmen. Die elektronische Patientenakte ist Teil des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes, das wir bereits angesprochen haben. Man kann sagen, die Akte ist eine Sammlung und Bereitstellung der medizinischen Daten eines Patienten für alle behandelnden Gesundheitseinrichtungen. Also nicht nur Krankenhaus und Hausärztin haben Zugriff, sondern auch etwa Physiotherapeuten oder Osteopathen und weitere Gesundheitseinrichtungen. Das Bundesministerium schreibt dazu Folgendes. Seit dem 1. Januar 2021 können alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte oder kurz EPA ihrer Krankenkassen erhalten. Ab 2025 wird die EPA für alle gesetzlich Versicherten automatisch bereitgestellt. Wenn man das nicht möchte, muss man der Nutzung, wie gesagt, widersprechen. Und was steht dort drin? Dort sind alle medizinischen Befunde und Informationen über Praxis- und Krankenhausbesuche umfassend gespeichert. Was soll damit erreicht werden? Durch die verbesserte Verfügbarkeit soll natürlich die persönlich-medizinische Behandlung verbessert werden. Klar, mehr Informationen, die zur Behandlung zur Verfügung stehen, sind natürlich besser. Und Zeit, die sonst für die Informationsbeschaffung anfallen würde oder für eine unnötige Doppeluntersuchung, kann besser genutzt werden. Kann man als Patient auch über den Inhalt mitbestimmen, der dort gezeigt wird? Ja, man kann nicht nur entscheiden, ob man die Akte nutzen möchte, sondern auch ganz genau, welche Daten gespeichert werden oder eben gelöscht werden sollen und auch wer bzw. welcher Behandler die Daten einsehen darf. Das heißt für die EPA, dass alle Versicherten erst einmal der Nutzung der Daten automatisch zustimmen. Wenn Sie bestimmte Daten nicht oder nicht mit allen teilen möchten, müssen Sie dies aktiv ablehnen. Neben dem angesprochenen Opt-out-Verfahren gibt es in Bezug der EPA noch weitere diskussionsanregende Neuerungen, um das einmal so anzumoderieren. Kranken- und Pflegekassen dürfen personalisierte Hinweise an ihre Versicherten geben, wenn dies nachweislich dem individuellen Schutz der Gesundheit der Versicherten dient. Das Bundesministerium schreibt weiter dazu, dass als Grundlage dazu Daten aus Abrechnungen dienen. Zum Beispiel dürfen sie zur Arzneimitteltherapiesicherheit oder Erkennung von Krebserkrankungen oder seltenen Erkrankungen Kontakt aufnehmen mit den Patientinnen und Patienten. Hierbei bestehen für die Kranken- und Pflegekassen besondere Transparenzpflichten. Im Falle dieses Verstoßes kann sogar eine Ordnungswidrigkeit verhängt werden. Die Achse sieht das sehr kritisch und schreibt, dass damit Krankenkassen den Leistungsbereich der Ärztinnen und Ärzte betreten. Ja, Frau Dr. Farpentin, ist es denn, um mal provokant zu fragen, ist es nicht gut, wenn so Krankheiten frühzeitig erkannt werden können, die sonst unter dem Radar gefallen wären?
Natürlich ist es wichtig, so früh wie möglich die Diagnose zu stellen. Da sprechen wir uns natürlich für aus. Aber die Frage ist das Wie. Und wenn Sie sich jetzt in die reale Welt der seltenen Erkrankungen beamen, dann ist es heute schon so, dass es extrem schwierig ist, Leute zu finden, die eine Diagnose mit einer seltenen Erkrankung für Patienten angemessen rüberbringen können. Das hängt daran vor allem, dass es eben nur wenige Experten gibt und dass diese vielleicht jetzt auch nicht psychologisch so extrem geschult sind. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, das Beispiel, das wir da immer bringen, ist immer, die Krankenkasse schickt am Anfang der Woche einen Brief raus und der kommt am Freitagmittag an. Dann sitzt der Patient da und liest, Sie haben, ich weiß, ist ja die Frage, was steht in dem Brief drin? Also ich sage jetzt mal, da steht jetzt drin, wir möchten Sie bitten, zu Arzt XY zu gehen. Sie haben Verdacht auf eine seltene Erkrankung, die XY heißt. Also benennen muss man es ja dann vielleicht schon. Und dann sitzen Sie am Freitagmittag da und sind komplett ausgeliefert. Und das ist kein völlig abwegiger Fall. Ich habe das selbst in der Patientenberatung für meine Erkrankung, die Morbus Wilson-Patienten, gehabt. Da ruft ein Arzt mittags an und sagt, Sie müssen sich bis Montag entscheiden, ob Sie einer Operation, die sehr heftig ist, widersprechen oder nicht. Und das geht einfach nicht. Das ist ein Arzt gewesen. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall jetzt, der hier vorgesehen ist. Das ist eine Krankenkasse, die schriftlich im Zweifel, weil sie nicht anruft, weil man ja nicht weiß, wer rangeht, die Ihnen schriftlich mitteilt, Sie haben Verdacht auf eine seltene Erkrankung. Dann fragen Sie sich, wo muss ich hingehen? Wenn da drin steht, wo ich hingehen muss, habe ich ja schon großes Glück. Aber die Frage ist, wenn es ein Spezialist ist, der nur in Süddeutschland ist, ich befinde mich in Norddeutschland, wie komme ich da eigentlich hin? Also rein praktisch ist das schon schwer. Und dann, was macht das mit den Menschen? Also wenn das eine Erkrankung ist und ich erreiche keinen mehr am Freitagmittag, was mache ich dann? Dann gehe ich ins Internet und dann sehe ich da vielleicht, dass es eine tödliche Erkrankung ist, wenn sie nicht behandelt ist. Da kriege ich ja die totale Panik und dann bin ich damit ganz allein gelassen. Ich halte das für völlig fehlgeleitet, was da vorgeschlagen wurde. Aus meiner Sicht muss es zumindest so sein, dass die Information mit einem Spezialisten geteilt wird und dass der dann vielleicht mit dem Arzt, der regelmäßig den Patienten behandelt, Kontakt aufnimmt und dann mal sagt, bestell doch mal deinen Patienten ein und red mit dem und dann testest du das vielleicht. Denn sonst kommt ja auch beim Patienten vielleicht die Vermutung auf, hey, mein Arzt hat alles übersehen. Was ist denn das für eine Null?
Das wäre dann auch die Gefahr, die Sie sehen in Bezug auf die Ärztinnen- und Patientenbeziehungen, dass es zu einem Vertrauensbruch dadurch kommen könnte, der über
dazu
die Krankenkassen
muss man ja auch sagen, wie sollen das sein? Also wie viele Krankenkassen haben wir? Hunderte. Und wer schreibt dann eigentlich dieses Schreiben? Ja, also macht das dann der Krankenkassenfachwirt oder wie die Ausbildung heißt, weiß ich gar nicht genau. Woher hat er eigentlich die Kompetenz, das zu machen? Oder halten die dann die Leute vor, die das dann für sie schreiben?
Sie sprechen dann ein wichtiges Problem an, das auch tatsächlich große Dimensionen hat. Und wir haben noch sehr wenig Praxis, damit umzugehen. Wir kennen das auch aus Forschungsprojekten an den Universitätskliniken etwa, dass es ja immer sogenannte Beifunde gibt bei großen Forschungsvorhaben. Und wenn wir jetzt von sehr großen Datensätzen sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch viel größer, dass es eben solche, in Anführungszeichen, Beifunde gibt. Also es wird plötzlich ein sehr klarer Biomarker für eine bestimmte Erkrankung identifiziert und man hat unter Umständen Erkenntnisse über Patientinnen oder Patienten, die mit diesem Wissen noch gar nicht gelebt haben bis dahin. Da können aber von sehr, sehr klaren und sicheren prognostisch wichtigen Faktoren bis hin zu vergleichsweise vagen Andeutungen in irgendeine Richtung ohne klaren Erkenntniswert, kann alles Mögliche dabei sein. Und die große und schwierige Frage ist, wie kommuniziere ich das zurück an die Patientin oder den Patienten? Kommuniziere ich es überhaupt zurück? Und wer übernimmt die Verantwortung dafür und auf welche Art und Weise? Das ist ein sehr großes und meines Erachtens bislang auch noch nicht ausreichend geklärtes Feld. Und Sie haben da ja schon zu Recht ein paar schwierige Fragen aufgeworfen, wenn die Krankenkassen involviert sein sollten in diesem Prozess. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Denn generell, sagen die Entscheidung zu fällen, dass wir halten das einfach diese Informationen den Patientinnen und Patienten vor, das ist auch kein angemessener Weg. Einen komplizierten Weg über einen Spezialisten zum Hausarzt, zum Patienten zu gehen, das ist unter Umständen auch nicht immer richtig, weil viele Personen vielleicht diesen festen Hausarzt gar nicht haben und der Spezialist nicht bereit ist, sich da auch noch einbinden zu lassen. Das ist ja dann auch ein aufwendiger Prozess. Also wie das zu lösen ist, das wird noch eine wichtige Frage der Zukunft sein. Und es ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten da versuchen, einen konstruktiven Beitrag in diese Richtung zu leisten. Denn wir werden auch diese Informationen produktiv nutzen müssen und sicher auch produktiv nutzen wollen in der Zukunft.
Dann wäre die nächste Frage, ja, es gibt ja tatsächlich Patienten, die wollen gar nicht wissen, was ihnen später mal droht. Ja, also wie ist das eigentlich mit dem Recht auf Nichtwissen?
Ja, auch das gehört genau dazu. Das ist eben am Ende dann doch wieder ein wichtiges Argument zu sagen, wir dürfen das Individuum nicht ganz aus dem Blick verlieren. Wir sprechen jetzt hier über große Datensätze und große Gruppen und anonymisierte Gruppen von Menschen. Am Ende steht aber doch wieder das einzelne, identifizierbare Individuum mit seinen konkreten Bedürfnissen. Und wie diese Rückabwicklung wieder gelingen kann, das ist die große Herausforderung im Augenblick.
Einem Individuum, das eine bestimmte Diagnose hat oder mit dessen Daten eine bestimmte Diagnose ausgestellt werden kann, die hilft, aber gleichzeitig haben wir als Gegenkraft sozusagen auch die Gefahr der Reidentifikation und der Stigmatisierung.
Ja, einerseits gibt es in bestimmten Institutionen.
Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Von Personen, die nicht identifiziert werden wollen, weil sie Nachteile daraus befürchten. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch bei manchen Daten wiederum die Identifizierung der betroffenen Person, weil nur sie dann sagen kann, was geschehen soll, ob eine Information weitergegeben werden soll, ob reagiert werden soll darauf, dass sich ein Befund ergeben hat, der sagt, mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit bekommst du in 10 Jahren einen Krebs. Was macht man mit einer solchen Information? Das kann am Ende ja nur das Individuum selbst entscheiden. Das heißt aber, zwischen dieser Notwendigkeit, das Individuum immer wieder einzuschalten und dessen Wünsche abzufragen und auf der anderen Seite das Individuum zu schützen, aber auch in seiner Anonymität, in dieser Zwickmühle stecken alle diejenigen, die mit großen Datensätzen arbeiten und müssen sich diesen Fragen stellen und müssen versuchen, sozusagen möglichst angepasste Lösungen zu finden.
Darf ich da nochmal einhaken? Aber das ist genau das, warum ich, wenn wir jetzt mal über die Einwilligung reden, jetzt zum oder über den Opt-out, über den ja jetzt von der Bundesregierung mehr oder weniger gar nicht mehr gesprochen wird, sondern nur noch eine Kampagne zur Werbung dafür, dass das alles toll ist. Aus meiner Sicht ist es vollkommen egal, ob ich eine Entscheidung opt-in oder opt-out treffe. Am Ende muss ich mich entscheiden. Und eine Entscheidung setzt voraus, dass ich aufgeklärt wurde, was irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Man sagt jetzt, mit opt-out haben wir ja eigentlich erstmal alle im Boot. Das ist nicht in Ordnung. Selbst im Gesetzentwurf steht drin, dass die ganze EPA auf Freiwilligkeit beruht. Und wenn Freiwilligkeit dabei ist, dann muss ich aufklären. Und zwar nicht nur Werbung machen, sondern aufklären unter den Bedingungen niederschwellig, barrierefrei, alles, was man da als Stichworte kennt.
Analog und digital, das hatten Sie ja auch schon erwähnt. In den Formen der Aufklärung, was würden Sie sich da wünschen, was sich
also
in den nächsten
Jahren tut? Aus meiner Sicht sollte man das nicht als so Negativum sehen, sondern eine Entscheidung ist ja eigentlich was Positives. Wenn wir das Volk aufklären, in jedem Bereich, dann kann ein aufgeklärtes Volk aus meiner Sicht einfach nur bessere Entscheidungen treffen. Und die müssen ja auch gar nicht anders ausfallen, als wenn sie nicht aufgeklärt werden. Wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja ganz viele Berichte darüber, dass aufgeklärte Einwilligungen genauso häufig passieren. Und dann hat einfach einfach jeder ein besseres Gefühl dabei und fühlt sich auch mitgenommen. So fühle ich mich ausgeschlossen. Es wurde mir etwas oktroyiert und aus den Zeitungen konnte ich auch entnehmen, dass das eigentlich auch ein Zweck der ganzen Opt-out-Sache war, nämlich diese ganzen zweifelnden Bürger einfach erstmal drin zu haben. Und wenn ich aber mir die Mühe mache, die Leute aufzuklären, dann habe ich überzeugte Einwilligende und damit stehen die auch besser hinter dem Projekt und das kann eigentlich keinem schaden, wenn alle hinter dem Projekt stehen, denn wir sind ja uns alle einig, dass es eigentlich gut ist, mit vielen Daten zu forschen und die Gesundheitsforschung, insbesondere bei Seltenen, eben voranzutreiben. Das ist ja was Tolles.
Ich bin vielleicht nicht ganz so kritisch wie Sie, Frau Papentin. Ich denke, wir nutzen alle unsere Smartphones mit einer Großzügigkeit, die letztendlich womöglich den falschen Leuten nutzt, dass Google, dass Amazon, dass Apple unsere Daten greift, ohne dass wir wissen, was damit passiert. Das haben wir einfach so stillschweigend hingenommen und ohne uns großartig Gedanken darüber zu machen. Sinnvoller wäre es ja tatsächlich, dann der entsprechenden Großzügigkeit unsere medizinischen Daten zur Verfügung zu stellen, weil da klarerweise wir auch dann die Nutznießenden der daraus resultierenden Forschung sein werden. Ich denke, ich persönlich finde diese Opt-out-Lösung vertretbar, wenn die Bevölkerung entsprechend gut informiert ist darüber, wie sie widersprechen kann und das auch entsprechend nutzen kann. Und da müssen wir vermutlich noch mehr Akteure einbeziehen, um diese Informationen zu leisten, die sie ja zu Recht einfordern. Da müssen also etwa die Arztpraxen besser noch darauf vorbereitet sein, mit ihre PatientInnen entsprechend darüber zu informieren, dass sie bei jedem Arztgang und jedem Datensatz, der dabei anfällt, sich überlegen sollten, ist das für sie in Ordnung so, dass das in die Forschung eingespeist wird oder wollen sie das lieber nicht erreichen? PatientInnenorganisationen spielen hier eine enorm große Rolle, die für eine entsprechende Aufgeklärtheit oder Informationsgrad sorgen können. Die Krankenkassen natürlich auch und letztendlich auch der Staat mit seinen Informationsmöglichkeiten, also etwa mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und wenn das geschieht, wenn hier sozusagen alle an einem Strang ziehen, dann finde ich es auch ein Opt-out auch vertretbar in einer solchen für uns alle ja letztendlich nützlichen und von einem solidarischen Gedanken geprägten System.
Ja, vielen Dank, Professorin Wiesemann und Doktorin Papentin. Möchten Sie noch etwas ergänzen? Gibt es noch eine Botschaft, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten in Bezug auf das Thema Ethik, gerne, Datenschutz und Datensicherheit?
Also ich habe mir überlegt, man sollte sich auf jeden Fall informieren. Also informiert euch, fragt nach und entscheidet aktiv. Es ist blöd, es macht Arbeit und es ist übrigens auch im Gesetzentwurf genau beziffert worden. Für jeden Widersprechenden ist der Aufwand mit 20 Minuten angesetzt worden. Ich glaube, man muss sich schon eine Stunde Zeit nehmen, um das vernünftig zu durchdringen. Und wenn man sich jetzt nicht entscheiden kann, weil man sich unter Druck fühlt, weil das jetzt so schnell geht und weil man eigentlich gar nicht weiß, worauf man sich einlässt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einer EPA erst einmal zu widersprechen. Man kann nämlich jederzeit wieder Opt-in machen. Man könnte, wenn man sich unsicher ist, einfach ein halbes Jahr abwarten und mal gucken, wie es sich entwickelt und dann das Ganze starten. Also es heißt ja nicht, dass ich, wenn ich einmal Opt-out sage, ich für mein Leben lang da draußen bin. Also ich finde, das ist auch eine Option zu sagen, guckst dir nach einem halben Jahr nochmal an, wenn du jetzt skeptisch bist. Vielleicht ist es dann, sind deine Zweifel dann schon bereinigt.
Ja, das ist ein konstruktiver Vorschlag. Und mein Wunsch geht dahin, dass die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen noch besser auf diese neue Situation vorbereitet sind. Also dass man Medizinstudierende entsprechend schon auf ihre wichtige Rolle in der Information von Patientinnen und Patienten vorbereitet. Aber auch Pflegepersonal etwa oder die Mitarbeitenden in den Arztpraxen. Eigentlich sollten Arztpraxen ein oder zwei Mitarbeitende schulen in genau diesen Fragen und solche Informationsgespräche anbahnen und erleichtern in den Praxen. Dann etwa könnten wir besser vorbereitet sein, darauf auch in unserem Interesse und im Gemeinwohlinteresse gute Entscheidungen zu fällen.
Vielen Dank Ihnen beiden für die Teilnahme an der heutigen Episode. Gerne möchte ich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch noch einmal zusammenfassen. Wir haben gehört, dass in Sachen Vertrauen in Datenschutz technische Lösungen es leichter machen, diesen zu gewährleisten. Allerdings sind es auch die Organisation und die Abläufe in den beteiligten Institutionen, die entscheidend sind für einen vertrauensvollen Umgang mit Daten und damit auch die Menschen im Gesundheitssystem dahinter. Hier kann auch ethische Reflexion eine Rolle spielen, mit der sich unter anderem die Teilprojekte von Pandora beschäftigen. Solidarität spielt eine große Rolle für die Menschen, ihre Daten zu spenden, dass Fortschritt möglich wird. Fortschritt, der gute Forschung und ein gutes Gesundheitssystem ermöglicht, von dem alle in der Gesellschaft profitieren. Das ist klar. Nicht so klar ist, wie der Rahmen für eine solche Spende aussehen sollte. Es geht dabei nicht nur um Formen der individuellen Einwilligung, sondern auch, wie Menschen über ihre Entscheidung aufgeklärt werden. Es geht um Fragen, inwieweit das System es transparent macht, welche Daten man wem zur Verfügung stellt. Diese Fragen stellen sich mit dem neuen Datennutzungsgesetz in neuer Dringlichkeit. Ohne große Datensätze ist Forschung schwierig, insbesondere bei seltenen Krankheiten. Aber gleichzeitig muss das Individuum, insbesondere bei stigmatisierenden Krankheitsbildern oder seltenen Krankheiten, geschützt werden. Geschützt vor nachteiligen Konsequenzen einer mehr oder weniger eingewilligten Datenspende. Hier spielt wiederum Vertrauen eine große Rolle. Dieses muss gerechtfertigt sein. Vertrauen auch in die Kontrollmechanismen zum Datenschutz und Umgang mit Schutzlücken und Fehlverhalten im Umgang mit sensiblen Daten. Patientenorganisationen nehmen hier eine wichtige Rolle ein, indem sie eine Stimme geben und an konstruktiven Lösungsvorschlägen beteiligt werden. Apropos Vertrauen. Durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und das Gewinnen neuer Erkenntnissen aus großen Datensätzen, auch über den Gesundheitsstatus eines Patienten, ergeben sich Fragen, wie diese Informationen kommuniziert werden sollen, ohne dabei die Arzt-Patient-Beziehung zu gefährden oder gar das Vertrauen in das Gesundheitssystem als Ganzes. Das Recht auf Nichtwissen mag hier eine Rolle spielen, genauso wie die Reidentifikation einer Person aus Daten, wenn gerechtfertigter Verdacht für eine notwendige medizinische Behandlung besteht. In diesem komplexen Feld können technische Instrumente nützlich sein. Die Entscheidung, wie genau wir diese Themen verhandeln wollen, müssen allerdings wir Menschen treffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie das Gespräch in dieser Episode mitverfolgt haben. Wir wollen die Inhalte dieser Podcast-Serien möglichst barrierearm zugänglich machen. Falls Sie in dieser oder auch anderer Hinsicht Anregungen zum Podcast und der Website haben, können Sie sich gerne an meine Mailadresse wenden. sebastian.drobny@haw-hamburg.de. Sie finden diese Mailadresse auch auf unserer Homepage. Ich bin Sebastian Drobny und freue mich, Sie auch in der nächsten Episode wieder zu begrüßen.